Kapitel 5, 39 bis 47. Da sagt Jesus: Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist's, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voreinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Heute haben wir einen interessanten Text, ne? Was ist das für eine holprige Geschichte, die Jesus hier mit dieser Zuhörerschaft hat? Jüdische Zuhörer, mit denen er im Gespräch ist. Und das, was ganz klar rauskommt, ist, diese Zuhörer suchen in den Schriften nach dem ewigen Leben. Eigentlich eine super Motivation, oder? Wir könnten jetzt eine Umfrage machen. Warum lesen wir die Bibel? Was suchen wir in der Bibel? Was wollen wir, wenn wir Bibel lesen? Ist mal real time. Mal eine Idee jemand? Man darf sich melden. Warum lesen wir Bibel?
Dass Gott zu uns spricht.
Dass Gott spricht? Dass Gott spricht durch dieses Wort? Was wäre noch eine Motivation, warum wir in der Bibel lesen?
Erkenntnis.
Erkenntnis finden, worüber?
Über alles.
Über alles, über die Wahrheit. Aha. Gibt es noch eine andere Art der Motivation?
Wegweisung
fürs Leben kriegen, genau. Also es gibt verschiedene Motivationen, in den Schriften zu forschen, sage ich jetzt mal so, um dieses biblische Vokabular ein bisschen aufzunehmen. Ne? Und die Zuhörer, die Jesus hier vor sich hat, die haben in den Schriften geforscht und die haben die Schriften sehr, sehr gut gekannt. Und sie haben die Motivation gehabt, dass wenn sie die Schrift lesen, dass sie dann ewiges Leben finden. Das heißt, sie suchen Rettung, sie suchen Versöhnung, sie suchen Erkenntnis. Ja, sie suchen sozusagen die Wahrheit, damit sie im Leben gesichert sind und auch für das ewige Leben bereit sind. Wo sollten sie suchen, wenn nicht in den Schriften? Und deswegen haben sich diese Zuhörer sehr gut in den Schriften ausgekannt. Interessant ist aber, dass sie Jesus durch die Schriften nicht erkannt haben. Also sie wussten viel, sie kennen das Wort, aber sie erkennen im Wort nicht, wer Jesus ist. Das sagt ja Jesus auch zu ihnen. Ihr forscht in den Schriften fürs ewige Leben, aber ihr kommt nicht zu mir, damit ihr es hättet. Ja? Das heißt, die Neugier war da, das Kennenwollen war da, das Wissen von den Schriften war da, aber es hat nicht dazu geführt, dass sie mit Jesus unterwegs sein wollten. Im Gegenteil, sie waren eigentlich verschlossen für Jesus und haben ihm viele Vorwürfe gemacht. Und da merken wir, die Schrift kennen ist kein Garant für ein Leben mit Gott, für ein ewiges Leben, für ein erfülltes Leben, für ein Leben in der Nachfolge von Jesus. Das muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Die Schrift kennen ist kein Garant für Glaubensqualität. Jesus sagt, zu mir kommt ihr nicht, dass ihr es hättet. Ich habe die Schriften erfüllt. Immer, immer, wenn Jesus mit Menschen redet, wenn er sie ruft, sagt er, folge mir nach. Immer Einladung in Beziehung. Immer zu sich. Er ruft nicht zu Mose, er ruft nicht zu einem Propheten, er ruft nicht zu einer Überzeugung, einer kulturellen Art oder eine politische Überzeugung. Das will Jesus nicht, das ruft er nicht, sondern er ruft in eine Beziehung zu sich, folge mir nach. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du findest nichts, wenn du mich nicht hast. Also Jesus lädt immer ein in seine Nachfolge. Er ruft in die Beziehung, in die personale Nähe. Und auf diese Einladung wollen die Zuhörer gar nicht eingehen. Das erkennen sie nicht. Und das Zweite, was hier rauskommt bei diesen Zuhörern und bei diesem Gespräch, ist, dass Jesus feststellt, dass die Zuhörer die Schriften selektiv lesen. Also die Tatsache, dass die Schriften auf Jesus hinweisen, die wird ignoriert. Es wird also die Schrift oder die Bibel, sage ich jetzt einfach mal so, so gelesen, wie man sie gerne verstehen möchte. Man interpretiert sie so, wie man glaubt, dass es einem passt. Und dass Mose von Jesus schreibt, das wird nicht wahrgenommen. Das wird nicht erkannt. Und Jesus geht genau darauf ja zu, weil er weiß, Mose ist ihr Held. An Mose glauben sie. Wenn jemand zieht, dann ist das der Mose. Und dann sagt er, ja, Mose hat doch von mir geschrieben. Warum glaubt ihr? Glaubt ihr es nicht, dass ich derjenige bin, der die Schriften von Mose erfüllt? Ein selektives Bibellesen, dass ich mir nur die Stellen nehme, die passen, oder dass ich mir Schriftstücke so interpretiere, wie es mir gefällt, das führt in der Regel zu einem Glaubensverlust. Partielles Hinhören, Aufnehmen und Annehmen nur von Bruchstücken, bringt einen Glauben in mir hervor, der wenig Kraft hat, der wenig Mut hat und der wenig Perspektive hat. Es entsteht tendenziell eine Rechtsgläubigkeit, Separatismus, Exklusivität. Exklusivität der Gesetzlichkeit, dass man mit dem Finger zeigt, dass man urteilt über andere. Das entsteht, wenn man selektiv Bibel liest. Und genau dem ist Jesus hier an dieser Stelle ausgesetzt. Genau das erlebt er. Und jetzt ist die Frage, was unterscheidet Jesus von den Zuhörern? Was ist bei Jesus anders als bei den Zuhörern, die die Schrift so gut kennen, aber Jesus nicht erkennen? Was stimmt da nicht? Wir könnten jetzt auf viele Dinge eingehen. Ich möchte so ein paar Highlights rausziehen. Eigentlich nur drei. Und der erste Unterschied zwischen Jesus und den Zuhörern hat nichts mit der Göttlichkeit Jesu zu tun, sondern einfach damit, dass die ganze Heilige Schrift angenommen wird und nicht nur selektiv man sich schöne Stückchen rausnimmt und die dann für sich selber interpretiert, um sich gut zu fühlen als Christ, sondern die ganze Schrift für sich wahrnimmt, annimmt und sich mitnehmen lässt in die Schrift, in die Heilige Schrift Gottes hinein. Der erste Unterschied, den Jesus hier wahrnimmt, ist, ich nehme keine Ehre von Menschen an. Das ist der erste klare Unterschied, den Jesus benennt. Das Ehrbedürfnis ist natürlich ein menschliches Bedürfnis. Und schon Paulus sagt, Ehre dem Ehre gebührt. Also die Ehre an sich, das hohe Ansehen, der Respekt, das ist eigentlich schon eine wichtige Sache. Aber warum sagt Jesus, ich nehme keine Ehre an? David betet schon im Psalm 73, du leitest mich nach deinem Rat. Und dann kommt ein wunderschöner Satz, ja. Und du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Also das ist ein Finale, ja. Das ist ein Finale des Lebens, das wir uns wünschen. Du nimmst mich am Ende mit Ehre an. Großer Wunsch. Warum sagt Jesus, ich nehme keine Ehre an? Wo schon David sagt, du nimmst mich doch mit Ehren an. Mein Leben soll so sein, dass du mich ehrenhaft aufnimmst in dein Reich. Aber dann haben wir die Situation, wie Jesus mit diesem reichen Jüngling redet und er angesprochen wird, ehrenhaft angesprochen wird mit guter Meister. Und Jesus das völlig verneint und sagt, nenn mich nicht gut, nur einer ist gut, das ist Gott. Aber auf der anderen Seite sagt Jesus wieder, als er den Jüngern die Füße wäscht, ihr nennt mich Meister, also ihr spricht mich ehrenhaft an und ihr sagt es mit Recht, weil ich bin's. Also, warum sagt Jesus hier zu den Zuhörern, ich nehme keine Ehre an, wo er doch ganz klar das verbalisiert bei den Jüngern. David verbalisiert es. Beim reichen Jüngling wird es verbalisiert. Und wir merken, dass der Kontext der Ehrenhaftigkeit der ausschlaggebende ist. Nicht wer ich bin, bringt mich zur Ehre, sondern zu wem ich gehöre, bringt die Ehre. Und das ist die Grundaussage von Jesus, dass er nicht in seinem eigenen Namen unterwegs ist, sondern dass er Dinge spricht und tut, die Gott zeigen sollen, die Gott ehren sollen, damit Menschen durch sein Leben sehen, wer Gott ist. Also die Ehre will er nicht bei sich verankern, sondern er möchte, dass Gott geehrt wird. Das haben wir ganz oft auch bei David in den Psalmen, dass er alles daran tun möchte, alles dran setzen möchte, dass Gott geehrt wird. Und so sagt es auch der Paulus im Römer, ich setze meine Ehre da rein, dass das Evangelium gepredigt wird, damit der Name von Christus genannt wird. Also die Ego-Ehre, sage ich jetzt mal, die investiere ich, damit die Ehre Gottes stärker wird. Und das unterscheidet jemand, der die Schrift kennt und Jesus nicht erkennt, von dem, wer Jesus ist. Die Frage der Ehre. Wessen Ehre suche ich, lebe ich, brauche ich? Gott selber sagt im Jesaja 42, ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben. Und wenn ich ein Gotteskind bin, dann ist das fast wie so ein Slogan über meinem Leben. Alles in mir soll Gott ehren. Meine Worte, meine Taten, meine Gewohnheiten, meine Arbeit, meine Faulheit, alles soll Gott ehren. Ich soll Freude entwickeln, dass Gott es mir schenkt, dass Gott es mir gibt, dass er mich damit ausstattet. Es soll ihn ehren. Das ist der Unterschied zwischen einem, der viel Bibel kennt, aber dem anderen, der viel Jesus liebt. Und der zweite Unterschied, der klar wird, den Jesus klar macht hier, zwischen einem, der selektiv für sich die Stückchen pickt und dem anderen, der in der Nachfolge Jesu steht. Der zweite Unterschied ist die Frage der Gottesliebe. Jesus sagt, ich kenne euch, dass ihr Gottesliebe nicht in euch habt. Ich meine, das ist eigentlich keine Bewertung, sondern ein Fakt. Die Gottesliebe haben wir nicht in uns. Das ist nicht natürlich verankert in unserem Leben. Wir werden kulturell mit der Liebe gepflegt. Wir lernen Liebe über unsere Eltern oder Großeltern oder über unser Umfeld kennen. Und dann wird es kopiert oder weiterentwickelt. Und so lernen wir als soziale Wesen mit Liebe umzugehen. Aber von der Gottesliebe haben wir doch keine Ahnung. Und wenn wir dann in die Bibel reinschauen und sehen, was Gott unter Liebe versteht, ja, das ist ja völlig fremd, ja. 1. Johannes 3, Vers 1, da sagt der Johannes, seht, was für eine Liebe hat Gott. Und wir, dass wir seine Kinder heißen sollen. Gottes Liebe hat doch mit dem sozialen Lieben wenig gemeinsam. Was für eine Liebe ist Gottes, dass wir seine Kinder heißen sollen. Das heißt, da wird eine Riesenbrücke, eine Riesenkluft überbrückt. Der heilige Gott, rein, ewig, vollkommen, nimmt uns als Kinder an, dass wir zu ihm gehören, zu seiner Familie, dass wir seine DNA tragen dürfen, in Ewigkeit mit ihm verbunden sind. Was ist das für eine Liebe? Die kennt man doch als Mensch nicht. Und 1. Johannes 3, 1, da heißt es nicht nur, seht, was für eine Liebe hat der Vater, dass wir seine Kinder sind, sondern der Vers geht weiter und da heißt es dann, deswegen, weil wir die Liebe Gottes kennen und weil wir seine Kinder sind, deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht kennt. Das heißt, die Gottesliebe und die Menschenliebe wie Tag und Nacht, wie Tag und Nacht. Und unser menschliches Probieren, Gott zu lieben, na, ich weiß nicht, wie wir das gelernt haben, jeder hat es sicher anders trainiert. Brav sein ist, glaube ich, etwas, was man lernt als Kind. Na. Wer brav ist, kriegt vielleicht noch einen Nachtisch oder so. Na. Fleißig sein ist vielleicht auch noch eine Art der Liebe, die belohnt wird. Jeder hat ein Muster, keine Ahnung. Ja. Jeder hat ein Muster. Das ist menschlich. Aber die Liebe Gottes ist eine andere. Johannes schreibt, das ist die Liebe Gottes, dass wir sein Wort halten. Das ist die Liebe Gottes, dass der einzig geborene Sohn in diese Welt kam. Da zeigt sich Liebe Gottes, dass Gott, dass Jesus in diese Welt kam, gestorben und auferstanden ist. Das ist Liebe Gottes pur, das Kreuz und die Auferstehung. Die Liebe Gottes, so schreibt der Titus, ist, dass wir gerettet werden. Das ist Liebe Gottes. Das ist Liebe Gottes. Diese Gottesliebe ist in dieser Welt nicht zu finden. Nicht zu vergleichen. Hat nichts mit der Liebe dieser Welt zu tun. Und wer Gottesliebe für sich kennenlernt, wer davon ergriffen wird, wer reingenommen wird in diese ewige, heilsame Liebe Gottes, des Vaters, bei dem ändern sich alle Maßstäbe. Alle Maßstäbe. Der weiß nicht mehr, wie ich will, sondern wie Gott will. Das ist der Leitvers meines Lebens. Deswegen ist jedes Bibellesen Sehnsucht, Sehnsucht nach mehr von ihm. Mehr Nähe, mehr Gemeinschaft, mehr Verstehen, mehr dran sein, mehr offenes Herz, mehr Vergebung, mehr Annahme. Riesensehnsucht. Wie will ich Liebe Gottes erleben? Die Nähe zu Jesus, die Nähe zu seinem Wort, die Nähe des Wirkens vom Heiligen Geist in meinem Leben. Und so wird die Liebe Gottes ein Wesenszug von mir. Ich trainiere das. Es wird mehr in meinem Leben. Und es braucht beides, das Wirken des Heiligen Geistes und die Vergebung vom gestorbenen und auferstandenen Christus. Beides. Und das sind sozusagen, das ist das Zündfeuer für die Liebe Gottes in meinem Leben. Und der dritte und letzte Unterschied, den ich gern hier heute Morgen noch zeigen will, zwischen den Zuhörern, die zwar viel wissen, aber wenig erkennen, und Jesus, ist die Frage der Beziehung, der Beziehungsfokus. Diese Zuhörer haben einen ganz starken Beziehungsfokus auf Mose. Mose ist ihr Held. Und jetzt spricht Jesus davon, dass zwischen ihm und Mose eine Beziehung herrscht. Das ist natürlich für die Zuhörer etwas befremdlich. Und Jesus macht diesen Menschen bewusst, dass wenn man der Schrift glauben würde, man automatisch auf ihn kommen müsste. Und wenn wir könnten jetzt die Schriften durchgehen beim 1. Mose, wo ich habe 1, 2, 3 Schriften habe ich raus, aber der Einzige im Neuen Testament, der nach diesen Schriften fragt, der Einzige im Neuen Testament ist Johannes der Täufer. Er ist derjenige, der sagt, bist du der Angekündigte, der Verheißene? Bist du der, von dem die Schriften sagen, bist du's? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes ist der Einzige im Neuen Testament, der nachfragt. Alle haben es gewusst. Gekannt haben sie alle die Stellen. Aber keiner hat gekoppelt. Keiner hat aus dem, was er wusste, die Verbindung zur Realität und zur Erfüllung. Ja, Wort Gottes ist nicht nur ein Buchstabe, sondern erfüllt sich personell. Nur einer hat die Brücke gekriegt. Nur einer hat nachgefragt. Nur einer hat sich auf den Weg gemacht. Und nur einer hat Jesus erkannt. Und Jesus antwortet ihm ja, du siehst es, Lahme gehen, Blinde sehen, Aussätzige werden geheilt. Gnadenjahr des Herrn. Die Beziehungsfrage. Und die zweite Beziehungsfrage, die Jesus hier bringt, ist, Mose wird euch anklagen. Ich nicht. Jesus stellt die Klage der Gnade gegenüber. Mose bringt den Buchstaben. Ich bringe die Vergebung. Die Beziehungsfrage. Jesus bringt sie seiner Zuhörerschaft und fragt nochmal nach. Mensch, ihr wisst so viel und ihr erkennt so wenig, dass ich es doch bin. Folgt mir nach. Ich bin derjenige, der alles hat, was ihr braucht, um ein Licht in dieser Welt zu sein, um versorgt zu sein. Frage an uns heute Morgen, was haben wir für ein Ehrverständnis? Wessen Ehre suchen wir mit unserem Leben? Was haben wir für ein Liebesverständnis? Wie lieben wir? Wie lieben wir Gott? Und worauf liegt unser Beziehungsfokus? Wir sind Lernende. Wir sind unterwegs. Wir wollen dazugewinnen. Wir wollen aber auch mit dem Kopf, mit dem Herz und mit unseren Worten und unserem Leben die Wesenszüge Gottes tragen. Und das ist mein Gebet für uns alle. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du diese Zuhörerschaft so stark erreichen konntest und die Dinge einfach auf den Tisch legen konntest. Und wir hören auch zu, Jesus. Wir hören deinem Wort zu und wir brauchen deinen Geist, dass wir vom Wissen zum Erkennen kommen dürfen. Und du siehst unsere Schwachheit, du siehst unseren Mangel. Du siehst unser Zu-Kurz-Kommen in allen Bereichen. Und dennoch möchtest du mit deiner Gnade und mit deiner Liebe hineinkommen und segnen. Uns selbst segnen, aber uns auch zum Segen setzen. Gerade in unserer Schwachheit willst du, dass wir ein Segen für dich sind. Und dein Geist schafft das durch uns. Und dafür möchten wir dich anbeten und dich preisen. Amen.